Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Wie schaffen wir es, digitale Souveränität zu bewahren, ohne auf die Innovationskraft globaler Anbieter verzichten zu müssen?
Diese Frage formulierte David Richter, der Sprecher des Fachbereiches Informatik in Recht und Verwaltung der Gesellschaft für Informatik. Und ja, damit beschrieb er eines der Kernprobleme der gegenwärtigen IT-Politik und auch der Sicherheitspolitik. Fragen dieser Art sind in diesem Jahr auf vielen wissenschaftlichen Konferenzen gestellt worden. Gibt es denn auch gemeinsame Antworten, Peter Welchering?
Ja, es gibt zumindest sowas wie eine gemeinsame, ich sag mal, Übereinstimmung und Überzeugung, dass man in eine Antwortrichtung geht. Und die sieht so aus, es geht um Prüfstandards, es geht darum, proprietäre Infrastrukturen insoweit offen zu legen, als Prüfer sie dann eben nach technischen und naturwissenschaftlich-ingenieurmäßigen Kriterien bewerten können. Und es geht um die Einbeziehung von Open Source. Und da waren und sind sich die Experten tatsächlich weitgehend einig. Aber um solche Prüfstandards umsetzen zu können, da brauchen wir auf der anderen Seite aber eben auch den wissenschaftlichen Austausch und der muss international sein. Und genau dieser internationale wissenschaftliche Austausch, der ist sehr viel schwieriger geworden. Durch den Krieg in der Ukraine, durch die Wissenschaftspolitik der chinesischen Regierung, durch Einschränkungen im Wissenschaftleraustausch in den USA. Bei den globalen Anbietern, also den internationalen Konzernen hingegen, ist die Bereitschaft, daran mitzuwirken, dass Anwender und Anwenderstaaten etwas unabhängiger von ihrem Angebot werden, durchaus gewachsen. Das war so auch nicht erwartet. Und dieses Wachsen, das hat damit zu tun, dass eben ohne entsprechende Resilienz- und Souveränitätsangebote diese Konzerne schlechtere Geschäfte machen werden, und das wissen sie. Das wiederum hat auch damit zu tun, dass Entwickler zunehmend stärker deutlich machen, dass sie entsprechende ethische Standards in ihren Unternehmen auch umsetzen wollen. Das ist bei verschiedenen globalen Anbietern und in verschiedenen Staaten natürlich unterschiedlich schwierig, manchmal sehr schwierig. Aber genau dieses Ansinnen ist zumindest auf den wissenschaftlichen Konferenzen, die ich in diesem Jahr besuchen konnte, so oft und von so verschiedenen und unterschiedlichen Wissenschaftlern geäußert worden wie noch nie zuvor. Seien es die Supercomputerentwickler, die IT-Sicherheitsexperten, die Kommunikationsingenieure oder die KI-Entwickler. Wohin sich das dann allerdings entwickelt, das ist eben überhaupt im Augenblick noch nicht so richtig abzusehen.
Sprich, die Diskussion ist ziemlich unübersichtlich. Sie wird auch nicht immer ganz offen geführt. Zu groß ist nämlich die Angst vor Repressionen, die einige Entwickler und Wissenschaftler in ihren Heimatländern befürchten. Aber sie wird geführt und das dann auch teilweise öffentlich, nicht nur wissenschaftsöffentlich. Wir zeichnen Diskussionslinien einmal nach.
Die Industrie weiß eigentlich, was sie tut und sie hat ein hohes Selbstinteresse. Ich kann Ihnen nur sagen, für uns ist es mission critical. Was hilft es mir, wenn ich sozusagen dort eine Lücke erlaube und mein kommerzieller Wert sinkt ad hoc auf null? Na, deshalb muss ich stringent sein. So, Cybersecurity is manageable. Wir sollten das alle verinnerlichen. Das Cybersecurity-System ist ein selbstlernendes, selbstreflektierendes, sich ständig selber verbesserndes System.
Sagt Michael Lemke, der Chefsicherheitsmanager von Huawei Deutschland. Er hat die seit 3 Jahren intensiver als zuvor geführte Diskussion über mögliche Hintertüren und Sicherheitslücken in der Kommunikationsinfrastruktur sehr intensiv verfolgt und betont:
Es gibt eine Redlichkeit des Technischen, eine Redlichkeit des naturwissenschaftlich-rationalen. Das hat übrigens alle Zeiten überlebt. Wer hat immer miteinander kommuniziert? Es waren die Wissenschaftler und Ingenieure, egal wie viele Kriege es in dieser Welt gegeben hat. Und wie viele Konflikte. Und das ist etwas, was als Wert vorzutragen ist. Und dafür stehe ich auch.
Auf Konferenzen erfährt Michael Lemke viel Widerspruch. Auch wenn andere Wissenschaftler und Experten ihm persönlich diese redliche Einstellung des Naturwissenschaftlers zugestehen und glauben. Sie fragen sich trotzdem, ob damit wirklich ausgeschlossen werden kann, dass Konzerne als Hersteller kritischer Infrastruktur nicht doch in erster Linie der Regierung ihres Landes verpflichtet sind. Mit anderen Worten, dürfen europäische Mobilfunkanbieter auf Komponenten des chinesischen Herstellers Huawei vertrauen und sie in ihrer kritischen Infrastruktur verenden? Weiter gefragt, dürfen europäische Unternehmen und öffentliche Dienststellen Daten in den Clouds amerikanischer Hersteller verarbeiten? Und wie sieht die Sache bei der künstlichen Intelligenz aus? Ist da eher amerikanischen oder chinesischen Herstellern großer Sprachmodelle zu trauen? Oder beiden nicht? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, lautet ja eine alte politische Losung. Für die Professorin Maria Wimmer von der Universität Koblenz heißt das in der Konsequenz, wir benötigen Kontrollinstanzen.
Kontrollinstanz und Zertifikat für Lösungen made in Germany, made in Europa. Wir brauchen Kontrollinstanzen, die, wenn wir schon proprietäre Lösungen auch nutzen, und davon möchte ich nicht unbedingt abweichen, das sind sicherlich auch sehr gute Lösungen, aber wir müssen die Möglichkeit haben, dass wir durch Kontrollinstanzen sicherstellen, dass nicht im Hintergrund Daten abgegriffen werden, nicht ausgewertet werden zu einem anderen Zweck als den wir als Bürgerinnen oder Bürger eben dafür die Daten bereitgestellt haben.
Ähnlich ist das auch bei den IT-Lösungen für kritische Infrastrukturen. In der Energieversorgung, in der Logistik oder in der Kommunikationstechnik. Damit Kontrollinstanzen gut arbeiten können, müssen sie klare Kriterien für eine Bewertung haben, meint André Göbel, der Präsident der föderalen IT-Kooperation.
Wenn wir heute nicht investieren in die Bewertungsfähigkeit von proprietären Infrastrukturen, aber auch in die Souveränität oder Eigenständigkeit von der Entwicklung von Open-Source-Infrastrukturen, dann werden wir weniger Wahlmöglichkeit haben. Weniger Wahlmöglichkeit heißt weniger Wettbewerb und das wird definitiv teurer für uns als Staat und undurchsichtiger in der Governance und in der Stärke, wie wir IT-Sicherheit für uns selber auch organisieren können.
Ja, das ist ein Begriff, den wir sicherlich näher erläutern müssen. Bewertungsfähigkeiten von proprietären Infrastrukturen. Was heißt das genauer, Peter?
Das lässt sich ganz gut am Beispiel Huawei darstellen, weil da ja so viel diskutiert wurde. Der Hintergrund: Huawei liefert Kommunikationsinfrastruktur. Und die Befürchtung, diese Infrastruktur, die könnte nun Hintertüren und Sicherheitslücken enthalten, die der Spionage dienen oder über die im Falle von geopolitischen Spannungen sogar digitale Angriffe ausgeführt werden können. Schlimmstenfalls könne so eine Mobilinfrastruktur dann auch einfach abgeschaltet werden, 5G beispielsweise. Und das wäre natürlich in vielen Bereichen verheerend. Und um nun bewerten zu können, ob das Risiko akzeptabel ist, Komponenten von Huawei einsetzen zu können, müssen die Prüfer die Hardware in Augenschein nehmen. Die müssen bis runter zur Prozessorebene dafür. Der gesamte Software-Stack darüber, der muss auf Fehler oder Hintertüren eben auch gecheckt werden. Und das sind bei großen Kommunikationsinfrastrukturen Billionen von Programmzahlen. Wie aus dem Quellcode dann ausführbarer Code wird, das muss dann eben ganz genau geprüft werden. Und wenn das gemacht wird, kann eine vernünftige Risikoanalyse vorgenommen werden. Dann haben wir Bewertungsfähigkeit.
Das hört sich sehr umfangreich und auch kompliziert an. Wird das denn überhaupt gemacht?
Das ist enorm kompliziert und deshalb wird es eben auch nur ansatzweise gemacht. Denn der Aufwand ist ja nun wirklich enorm groß. Es werden Hunderte von Informatikern, Programmierern, Hardware-Experten, Prozessorentwicklern für genau solche Prüfungen benötigt. Und da ist man bisher vom hohen Aufwand, auch von den enorm hohen Kosten für eine solche Bewertungsfähigkeit, einfach zurückgeschreckt. Aber an genau diese Bewertungsfähigkeit, an genau diese Prüfprozesse müssen wir eben ran. Und wir müssen die machen, wenn wir eine nachvollziehbare und realistische Risikoanalyse haben wollen.
Ja, und das müssen wir nicht nur bei der 5G-Mobilfunkinfrastruktur machen, sondern es muss auch gemacht werden für Cloud-Anwendungen, Smart-Home-Anwendungen, KI-Modelle und. Da fragt sich natürlich sofort, ist dieser Aufwand überhaupt zu schaffen?
Also ad hoc erstmal nicht. Da schaffen wir diesen Aufwand nicht, das wissen auch alle. Und das liegt auch daran, dass wir da wirklich jahrzehntelang geschludert haben. Die Bewertungskriterien dafür, die sind allerdings da und für alle Bereiche gibt es auch schon komplette Bewertungskataloge. Und die müssen nun umgesetzt werden, auch die Prüfkataloge, und das kann am ehesten gelingen, wenn die technische internationale Zusammenarbeit wieder vertieft wird. Jack Dongarra, der Altmeister der Supercomputerentwicklung, der hat ja darauf hingewiesen, dass selbst zu Zeiten des ganz eisigen Kalten Krieges es immer noch einen technischen Austausch auf wissenschaftlichen Konferenzen gab. Und genau dieser Austausch, der hat dazu beigetragen, dass eben ordentliche Risikoanalysen gemacht werden konnten. Etwa was die Risikoeinschätzung von Supercomputersoftware für die Raketensteuerung und damit verbundene Früherkennung anging. Das war für das Gleichgewicht damals ganz wichtig. Im Augenblick aber läuft dieser technische Austausch dermaßen auf Sparflamme, dass sich auch die Wissenschaftler nicht mehr über bestimmte technische Standards austauschen und das nicht mal an geschützten Orten, nämlich an wissenschaftlichen Konferenzen. Und das ist gefährlich. Da müssen wir aber wieder hin. Von genau diesem wissenschaftlichen Austausch hängt nämlich auch die gerade ja diskutierte Bewertungsfähigkeit hierzulande ab und damit letztlich sowas wie digitale Souveränität.
Dieser wissenschaftliche Austausch, das ist der eine Punkt, aber der andere Punkt ist ja, dass oft in die Diskussion eingebracht wird, dass hier Open Source helfen könnte.
Ja, das wird sehr intensiv diskutiert und dann stellt sich immer wieder nach längerer Diskussion raus, offensichtlich kann Open Source dabei weniger helfen als oftmals gedacht und angenommen. Denn auch bei Open Source brauchen wir diese berühmte Bewertungsfähigkeit. Nur darauf zu vertrauen, dass eine Entwicklergemeinde auf ein bestimmtes Produkt schon ausreichend draufschaut, das reicht eben nicht.
Die Diskussion über IT-Souveränität für Deutschland, aber auch für Europa, darüber berichtete mein Kollege Peter Welchering. Danke.